Du bist Genussmensch und möchtest mehr über Zigarren, tolle Genusskombinationen und die schönen Dinge des Lebens erfahren? Dann bist du hier genau richtig bei Alles André, deinem Zigarren-Podcast über Zigarren und alles andere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles André, deinem Zigarren-Podcast. Heute werden wir gemeinsam um die Welt reisen, in wunderschöne Länder, in gefährliche Länder und auf die besten Tabakplantagen. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit unserem heutigen Gast. Und das ist Stefan Gerkens. Und Stefan hat wirklich einen außergewöhnlichen Job, denn Stefan ist Tabakeinkäufer. Und vielleicht wissen viele von euch gar nicht, dass das ein echter Job ist. Aber warum das vor allem kein Job für Feiglinge ist, das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Bevor wir so richtig, ich sag mal, in die Materie eintauchen, fragen sich die meisten ja bestimmt, wie wird man überhaupt Tabakeinkäufer? Ich meine, dazu gibt es ja keine, ich sag mal, klassische Ausbildung. Wie ist das bei dir gekommen?
Ja gut, ich bin dazu gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin eigentlich von Haus aus Ingenieur und habe bei Arnold André angefangen, im Werk Königslutter, weil der damalige Werkleiter Eckhard Walz in Rente gehen wollte.
Okay.
Und dann hatte ich also die übliche Trainee-Zeit, Anlernzeit und so weiter, um dann zu übernehmen, wenn er denn in Rente geht. Und tragischerweise, als er dann 5 Monate bevor er in Rente gehen wollte, ist dann tragischerweise unser Tabakeinkäufer verstorben. Oh. Viel zu jung, im Alter von 43 Jahren. Und da musste dann schnell etwas passieren und dann hat man in die Runde geguckt, wer könnte das machen und hat mir das angeboten. Ich hatte auch reiflich Zeit, mir das zu überlegen, also eine Nacht, um mit meiner Frau darüber zu sprechen natürlich auch, weil klar war von vornherein, dass ich da 4 Monate im Jahr einfach unterwegs bin.
Ja.
Und na gut, wir beiden haben uns dann geeinigt und ich habe es nie bereut, dass ich dann auch wirklich Ja gesagt habe.
Und wie bist du dann da reingewachsen? Wie lernt man das, worüber wir gleich auch noch sprechen werden, aber was die Essenz dieses Jobs auch ist?
Ja, das war im Anfang, wie man sich denken kann, nicht ganz einfach. Ich habe natürlich 4,5 Jahre schon im Werk Königslutter zugebracht und dabei habe ich mir natürlich Grundkenntnisse im Tabak schon erworben, habe für den damaligen Tabakeinkäufer auch die Beprobung gemacht und so weiter. Und dadurch habe ich natürlich schon einen Einblick gehabt. Aber letztendlich muss man sagen, dadurch, dass die Entscheidung so schnell fallen musste, gab es keine Einarbeitungszeit in dem Sinne.
Ja.
Und da half nur noch Learning by Doing.
Ich vermute, das war wahrscheinlich auch so eine der größeren Herausforderungen, dass du wahrscheinlich einfach niemanden an deiner Seite hattest, der dir genau sagen konnte, okay, so und so mache ich das, so habe ich das immer gemacht und jetzt guck mal, wie du das machen würdest. Das heißt, das entsprang dann alles dir?
Das ist dann nur die halbe Wahrheit. Natürlich musste ich mich da alleine zurechtfinden, als ich dann in den Ursprungsländern war. Aber ich muss auch sagen, mit Herrn Hensler in der Rottabakverwaltung hatte ich einen sehr, sehr guten Mitarbeiter bis heute. Und der hatte in der Tabakabteilung auch schon ein hohes Maß an Erfahrung und der hat natürlich sehr viel unterstützt, das muss man sagen.
Jetzt bist du, wie wir schon erfahren haben, schon sehr, sehr viele Jahre auch bei Arnold André. Und bevor du, das kann ich schon mal kurz verraten, schon sehr bald in deinen wohlverdienten Ruhestand gehst, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf die Zeit, was hat sich vor allem vielleicht auch in deinem Job, was hat sich verändert über die vielen Jahre?
Gut, es ist immer ein Prozess beim Tabakanbau. Einige Tabake sind dann auch sehr schwer oder teilweise auch gar nicht mehr verfügbar. Und dann muss man natürlich den Blend so weit verändern, dass es trotzdem für den Kunden immer noch das erkennbare Produkt ist. Gut, das ist natürlich ein permanenter Prozess, weil keine Ernte ist so wie die vorherige. Kann man ein bisschen mit einem Wein vergleichen zum Beispiel. Ja, und was ich noch verändert hat, ist natürlich, sind die Formate. Ich weiß, dass als ich angefangen habe, haben wir noch einen wesentlich größeren Anteil an großformatigen Zigarren produziert, als das heute der Fall ist. Das hängt natürlich unmittelbar mit den ganzen Smoking-Bands zusammen. Niemand hat Lust, sich bei minus 20 Grad eine Dreiviertelstunde vor die Tür zu stellen und eine Zigarre zu rauchen.
Ja,
deswegen ist der Trend ungebrochen von großen zu kleinen Formaten hin.
Ja, verstehe. Wenn du jetzt heute jemandem, ich sag mal, den du neu kennenlernst, wirklich genau erklären müsstest, wie so dein beruflicher Alltag aussieht, was erzählst du da? Gibt es überhaupt sowas wie einen Alltag in deinem Job?
Eigentlich nicht, das ist ja ein weites Feld. Ich meine, der eigentliche Einkauf ist ja nun, man bereist die Länder, man führt Verhandlungen, man fordert Muster ab, die zu Produkten verarbeitet werden, dann wird Probe geraucht. Das ist allerdings keine einsame Entscheidung dann. Dann wird gemeinsam entschieden in einem gewissen Panel, das passt oder das passt nicht. Mhm. Weil das subjektive Empfinden ist ja auch immer tagesformabhängig.
Ja.
Und deswegen sind mehrere Meinungen da ganz, ganz wichtig. Dann ist natürlich auch sehr viel Statistik im Spiel. Weil man muss ja auf eine entsprechende Vorratshaltung achten. Man kann, da es sich um ein landwirtschaftliches Produkt handelt, mit einer Ernte im Jahr, kann man ja nicht die Vorräte zu knapp halten. Es besteht immer die Gefahr, dass man Missernten hat, wo man den Tabak schlichtweg nicht gebrauchen kann oder nur einen sehr kleinen Anteil davon. Und das muss man alles im Hinterkopf haben. Und deswegen muss man natürlich auch den Verbrauch, die Ausbeuten, immer sehr genau im Auge behalten und hochrechnen, wie weit reicht der Tabak, habe ich noch mindestens 2 Jahre im Bestand. Das sind so die üblichen Dinge. Ja, und dann natürlich eine sehr enge Kommunikation auch mit den Lieferanten.
Ja.
Und damit man auch frühzeitig erfährt, halt stopp, da gibt es ein Problem, zu viel Regen, zu wenig Regen, das Übliche, was jeder Landwirt hat, das gibt es natürlich auch beim Bauern.
Na klar. Ich finde, das klingt alles irgendwie auch nach wirklich viel Verantwortung, die du in deinem Job trägst, weil da hängen ja teilweise wirklich komplette Produktionen auch von deinen Entscheidungen ab, ob du etwas für gut oder nicht gut befindest. Wie ist das für dich?
Das war die größte Herausforderung, gerade am Anfang. Denn das kann man sich sicherlich vorstellen, wenn man dann in diese Länder fährt und man weiß, gravierende Fehler sind jetzt nicht mehr erlaubt, dann ist das schon eine schwierige Geschichte, damit umzugehen. Und ich gebe auch offen zu, die ersten 2 Jahre habe ich auch sehr viele Entscheidungen mit heftigen Bauchschmerzen getroffen.
Wirklich, ja.
Das wird dann besser im Laufe der Jahre natürlich, aber gerade am Anfang ist das natürlich schwierig.
Letztes Jahr gab es dazu auch einen Artikel in der Neuen Westfälischen und die Headline, die Überschrift zu dem Artikel war, das ist kein Beruf für Feiglinge. Was bedeutet das für dich, dass das kein Beruf für Feiglinge ist?
Ja, nun, da sind wir gleich wieder beim Thema, die Produktionen, die davon abhängen. Man weiß, wenn ich jetzt etwas falsch mache, dann hat das gravierende Auswirkungen sowohl auf unser Werk in Königslutter als auch auf unser Werk in der Dominikanischen Republik. Und man darf keine Angst davor haben, auch mal einsame Entscheidungen zu treffen. Man kann ja nicht in Brasilien in Verkaufsverhandlungen sitzen und dann mal zwischendurch telefonieren und um Rat fragen. Da muss man dann schon alleine entscheiden, okay, so oder so mache ich es jetzt.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du reist sehr viel, du sitzt in Brasilien, führst Verhandlungen, bist in der Domrep, bist, ich vermute, in so ziemlich allen Ländern unterwegs gewesen, wo irgendwie Tabakanbau stattfindet. Weißt du sie noch alle? Kannst du noch alle Länder aufzählen, in denen du gewesen bist? Nicht, dass du das jetzt machen müsstest, aber hast du so eine grobe Vorstellung?
Ja, also in Südostasien, natürlich Schwerpunkt Indonesien, aber auch Philippinen, dann haben wir Mittelamerika mit Kuba, der Dominikanischen Republik, Honduras, Nicaragua, Mexiko, Kolumbien, und dann in Südamerika und Brasilien und Paraguay. Ich war auch mal in Argentinien, aber das ist jetzt von meiner Landkarte verschwunden. Also man lernt schon viele Länder kennen, muss man sagen. Und man lernt sie auch wirklich kennen, weil diese Reisen bestehen ja nicht darin, dass man in einem Fünf-Sterne-Hotel sitzt, sondern man fährt in die Regionen, wo der Tabak angebaut wird,
ja, genau.
Also ins Interior.
Ja, absolut. Sehr weit abseits des Tourismus, denke ich mal. Und was ist dir oder welche Länder sind bei dir so hängen geblieben? Was oder wo freust du dich drauf, wenn du weißt, okay, da steht eine Reise in dieses Land an?
Ja, für viele erstaunlich ist das sicherlich Kolumbien. Es ist ein wunderschönes Land, ich weiß. Viele verbinden mit Kolumbien weißes Pulver und die FARC.
Absolut.
Es ist eben auch ein hervorragendes Tabakland und die Menschen sind zum weitaus größten Teil sehr freundlich, kultiviert. Es ist ein schönes Land.
Ja, es steht auf jeden Fall auf meiner Reiseliste noch ganz weit oben, Kolumbien.
Und die Dominikanische Republik natürlich.
Wo wir ja auch ein eigenes Werk haben.
Genau.
Gibt es Situationen, an die du dich zurückerinnern kannst, vielleicht auch in bestimmten Ländern, weil du sprachst es ja auch gerade an, es sind vielleicht auch nicht immer die allersichersten Länder, wo es vielleicht auch wirklich gefährliche Situationen gab oder wo du dich unsicher gefühlt hast?
Na gut, also grundsätzlich kann man sagen, in allen lateinamerikanischen Ländern muss man schon ein bisschen vorsichtig agieren, weil der Feuerwaffenbesitz hat da schwindelerregende Höhen erreicht und Drogen sind natürlich ein Problem. Außerdem ist das Gefälle zwischen Arm und Reich doch sehr groß. Also den Mittelstand, den wir zum Beispiel in Deutschland haben, den gibt es da teilweise kaum. Und man kann sich das denken, wenn einige viel haben, andere sehr wenig, dann befördert das natürlich auch die Kriminalität. Und gefährlich. Gut, sicherlich in der Anfangszeit war es Kolumbien ganz oben. Da war die FARC noch sehr aktiv und wir sind immer dann von Cartagena ins Landesinnere gefahren, nach Ovejas und El Carmen. Und damals war also die gesamte Strecke, sind 2 Stunden Fahrzeit in etwa, gepflastert mit Militär- und Polizeiposten. Wenn wir dann im Paktbetrieb kamen, kam ein Offizier zu uns, das erinnere ich noch genau, und der hat gesagt, ja, wer seid ihr, was macht ihr hier und wann fahrt ihr wieder zurück?
Ja.
Ja, wir wollen heute Abend zurück. Okay, hier ist meine Telefonnummer. Ruft mich an, wenn ihr losfahrt. Und dann ging das wie mit einer Stafette von vorne nach hinten, dass die also per Walkie-Talkie durchgegeben haben. Hat passiert.
Wahnsinn.
Bis kurz vor Cartagena.
Ja.
Und jetzt auf der letzten Reise sind wir knapp am Überfall entkommen.
Wirklich? Wo war das?
Ja, wir sind spät abends in Santo Domingo angekommen und unser Werk liegt ja in Santiago im Landesinnern.
In der Dominikanischen Republik.
In der Dominikanischen Republik. 2,5 Stunden Fahrzeit in etwa. Und 30 Kilometer vor Bonao, also wirklich mitten im Nichts, war auf der Autobahn dann ein Stapel aus brennenden Autoreifen aufgestapelt, als Straßensperre.
Mhm.
Und da es wirklich mitten im Nichts war, war eigentlich klar, worauf das hinausging.
Ja.
Und Gott sei Dank hatten wir einen beherzten Fahrer. Zwischen Mittelstreifen und dem Feuer war noch ein ganz schmaler Durchgang oder eine Durchfahrt. Und er hat dann Gas gegeben, dann sind wir da durch. Aber man hat die Hitze deutlich gespürt. Ich habe rechts gesessen. Also das, wir sind durchgekommen. Das ist jetzt gerade 2 Wochen her.
Wahnsinn. Auf den letzten Metern nochmal richtig große Abenteuer, die du hier erlebst.
Ja, und dann wären gleich beide Tabakeinkäufer weg gewesen, weil mein Kollege, der mich ja jetzt ersetzen wird demnächst, war auch dabei.
Was ist denn, ich sag mal, die Essenz deiner Tätigkeiten, wenn du dann jetzt da so unterwegs bist und du bist auf den Plantagen und du schaust dir die Tabake an, worauf achtest du?
Also ich reise ja in die Länder eigentlich, wenn der Tabak nicht mehr im Feld steht.
Mhm.
Der hat dann schon die Zeit im Trockenschuppen hinter sich, er hat die Fermentation meistens hinter sich und das heißt, ich picke mir Ballen raus, die dann geöffnet werden, nehme mir die einzelnen Tabake vor, achte drauf. Zum Beispiel ist der Tabakballen im Inneren noch warm. Das deutet daraufhin, die Fermentation ist gar nicht abgeschlossen, beziehungsweise der Tabak ist zu feucht gepackt.
Mhm.
Eine ganz einfache Probe. Dann schaue ich natürlich auf die Farbe, auf die Textur, den Geruch. Wie brennt er? Also das sind so die Hauptkriterien bei den Tabaken. Zunächst mal, wie ist das Aroma?
Ja.
Vor allem, wie ist auch das Aroma, wenn er verbrennt?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vor allem jahrelange Erfahrungswerte sind, die einem da sagen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Was ist denn so deine Lieblingszigarre oder welche Tabake findest du besonders spannend? Müssen es immer wirklich so ganz spezielle sein oder kann das auch mal so ein Standardtabak sein, der dann einfach vielleicht in einem Blend besonders gut kommt und unterstützt?
Ja, da gibt es bei mir 2. Das ist einmal Tabak aus Pina del Rio, Kuba.
Mhm.
Und dann zum anderen hier brasilianischer Tabak aus dem Matafina-Mata-Norte-Gebiet.
Okay, und was macht die besonders?
Das sind besonders kräftige, aromatische Tabake, die man beim Tabakeinkauf rauche ich die in Reinform. In Reinform kann man die natürlich nicht in die Zigarre bringen, weil die Zigarre wäre dann einfach zu stark.
Ja.
Aber das sind wirklich die Aromaträger für mich, die am meisten in der Zigarre bewirken. Vergessen darf man natürlich auch nicht Nicaragua und Honduras, das sind auch ebenfalls sehr starke aromatische Tabake. Aber das sind nach meinem Dafürhalten auch schon die wichtigsten.
Mhm. Jetzt hatten wir vorhin auch schon mal einmal kurz darüber gesprochen, dass es natürlich in den ganzen Jahren auch immer mal wieder Veränderungen gab. Mhm. Stellst du vor allem vielleicht insbesondere in den letzten Jahren, ich sag mal, Veränderungen fest, was die Ernte angeht, vielleicht auch in Bezug auf Dinge wie Klimawandel und so weiter?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja nun in den meisten, diese Länder, die ich bereise, die befinden sich in Subtropen bzw. Tropen.
Mhm.
Und eigentlich war das im langjährigen Verlauf immer so, dass die Regenzeit zu einer bestimmten Zeit begonnen hat, beziehungsweise die Trockenzeit. Und danach richtet sich natürlich auch, wann ich die Saatbeete vorbereite, wann ich den Tabak auspflanze. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Setzlinge ins Feld setze, dann Tabak braucht dann erstmal ein bisschen Trockenstress, damit er einen vernünftigen Wurzelballen ausbildet. Ja. Habe ich am Anfang zu viel Regen? Und bleibt der Wurzelballen klein. Das heißt also ein bisschen heftiger Wind und meine ganze Tabakplantage liegt um.
Mhm.
Auf der anderen Seite, wenn ich im späteren Verlauf, braucht der Tabak viel Wasser, weil der Tabak wächst ja extrem schnell.
Ja.
Und wenn es aber zu viel Wasser ist, dann ist der Tabak ausgewaschen, papierig hinterher. Wenn es zu wenig Wasser ist, dann ist es zum Beispiel für Deckblatt schlecht, weil das Blatt wird dann dicker.
Mhm.
Und durch den Klimawandel kann es natürlich eher mal sein, dass man den idealen Zeitpunkt zum Auspflanzen verpasst.
Ja.
Oder zu früh auspflanzt. Weil diese Regelmäßigkeit, die es früher im langjährigen Verlauf gegeben hat, die gibt es nicht mehr.
Und jetzt ist es, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, du kommst meistens erst ins Spiel, wenn Dinge wie Fermentation, Lagerung, Trocknung und so weiter, wenn das schon erfolgt ist. Welche Rolle spielt das? Also für jetzt vielleicht mal die Experten unter uns, damit sie im Freundeskreis auch ein bisschen angeben können, dass sie neues Tabakwissen erlangt haben. Kann eine, ich sag mal, schlechte Ernte oder ein schlechteres Grundprodukt, kann das durch diese Vorgänge tatsächlich noch zu Premiumqualität kommen?
Ja, ich meine, definiere schlechte Ernte. Das heißt also zunächst mal in der Regel, die ist auch kleiner.
Mhm.
Es gibt fast in jeder Ernte natürlich auch immer gute Tabake. Nur eben der Anteil ist entsprechend klein.
Ja, verstehe.
Was zu hohen Preisen führt, aber vor allem auch zu einer geringen Verfügbarkeit. Und da sind wir jetzt wieder bei der Lagerhaltung, beim Stock. Genau für solche Fälle ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer einen ausreichenden Sicherheitsbestand hat, damit man solche Ernten auch mal überspringen kann, beziehungsweise eine Minimalmenge kauft und das dann im hoffentlich besseren nächsten Jahr wieder ausgleicht. Dafür ist der Sicherheitsbestand zwingend vonnöten. Es wäre ganz schlecht, einen geringen Stock zu haben und dann mit einer Missernte bestraft zu werden, weil dann muss man kaufen, egal wie die Qualität ist, und deswegen vermeiden wir das.
Ja. Ist, ich sag mal, es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Fermentation und so weiter und wie dann nochmal gereift wird. Wie viel macht das tatsächlich aus?
Es macht Erhebliches aus, weil Tabak ja gewisse Inhaltsstoffe hat, die man im fertigen Produkt ja gar nicht mehr haben möchte.
Mhm.
Ja, also es finden bei der Fermentation chemische Umsetzungen statt. Stoffe wie Ammoniak und so weiter werden abgebaut und habe ich das, also die Fermentation abgebrochen vor der Zeit, dann sind diese Stoffe eben nicht in dem Maße reduziert worden, wie sie reduziert werden sollten. Und das schmeckt man dann auch sofort.
Ja.
Es wird kratzig. Es hat einen komischen Beigeschmack. Das,
ja.
das bekommt man sofort mit.
Wirklich, also Tabak ist ja wirklich ein wahnsinnig spannendes Produkt. Und nichtsdestotrotz, ich auch so in meiner Zeit, seitdem ich mich mit Tabaken und Zigarren beschäftige, auch schon immer mal wieder miterlebt, dass so sich das Rauchverhalten der Konsumenten natürlich auch immer mal wieder verändert. Du hattest das vorhin auch mit den Formaten angesprochen, aber ich habe auch immer mal wieder so gesehen, okay, es gibt so Trends hin zu eher stärkeren, zu eher schwächeren, zu milderen, cremigeren, wie auch immer, Zigarren. Wie reagierst du darauf, auf, ich sag mal, die Veränderungen am Markt und die Nachfrage. Wie kalkulierst du das? Kannst du das prognostizieren?
Ja gut, ich meine, wir arbeiten ja auch nicht auf einer Insel als Tabakeinkäufer, sondern wir arbeiten hier mit Verkauf und Marketing zusammen, die dann solche Trends aufzeigen. Mhm. Und dafür haben wir natürlich dann unsere regelmäßigen Meetings, wo dann gesagt wird, wir hätten gern ein helles Produkt, ein dunkles Produkt, ein leichtes Produkt, ein sehr zugängliches oder jetzt darf es mal etwas kräftiger sein. Und dann sind wir wieder gefragt und suchen die entsprechenden Tabake. Kaufen natürlich erstmal kleinere Mengen, machen unsere Muster, lassen die agen, dann gehen sie ins Smoking Panel. Also das ist keine Ein-Mann-Show, das wird gemeinsam gemacht.
Und es braucht ja auch ein bisschen Zeit, gerade, ne, du sprichst es an, Aging, Zigarren müssen auch erstmal liegen. Das ist nichts, was du oder was auch gemeinschaftlich heute entschieden werden kann und morgen liegt es in den Regalen.
Nein.
Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Was rauchst du denn gerne? Welche Zigarre ist deine Lieblingszigarre aktuell?
Die liegt gerade vor mir. Das ist die Buena Vista Incognito.
Was ist besonders daran für dich?
Ja, das Besondere ist für mich die Einlage, die allerdings, wie der Name schon sagt, geheim ist.
Incognito also?
Ja.
Verstehe. Darf ich mir das so vorstellen, dass du dann auch mal irgendwo sitzt, eine Zigarre genießt und denkst du dann darüber nach, so, das habe ich gut eingekauft?
Ja, mit Sicherheit. Ein bisschen persönliche Eitelkeit hat ja jeder.
Cool. Finde ich super spannend. Wäre das eine Zigarre, die du auch Einsteigern empfehlen würdest? Oder was wäre so eine super Einsteigerzigarre aus dem Hause Arnold André?
Da würde ich dann eher sagen, weil das ist schon eine recht kräftige Zigarre. Für einen Einsteiger würde ich dann eher empfehlen eine Montosa. Allerdings hell oder dunkel, je nach Geschmack. Aber die ist aromatisch, aber trotzdem eher leicht. Mhm. Und für einen Anfänger ist die sicherlich besser. Dann kann man sich anschließend durchprobieren.
Absolut, das sowieso. Gab es Momente, wo du zum Beispiel aber auch gesessen hast, eine Zigarre geraucht hast und dir dachtest, ah nee, das könnte ich, hätte ich vielleicht doch besser anders gemacht. Gab es Entscheidungen, die du bereut hast?
Ja, allerdings reden wir da nicht über den Premium-Bereich. Wir hatten früher, also ganz früher in den Anfängen, gab es ja für unsere Produktion Königs Luther eben auch sehr viel deutschen Tabak, der heute fast verschwunden ist.
Ja.
Und der musste ersetzt werden. Und dann haben wir uns durchprobiert, aus welchen Ländern beziehen wir den. Und da hatten wir zum Beispiel Tabak von den Philippinen auch im Einsatz. Und den habe ich nach 2 Ernten wieder entfernt aus dem
Land. Verstehe. Hat dir nicht gefallen?
Nein.
Das ist ja auch okay. Dafür kann man dann ja auch Entscheidungen wieder revidieren und sagen, okay, dann gehen wir auf ein anderes Produkt. Jetzt habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du uns schon bald verlassen wirst, denn du gehst in deinen Ruhestand, den du dir auch wirklich verdient hast. Wenn du so auf deine Zeit hier zurückblickst, worauf bist du vielleicht auch am meisten stolz?
Ja, ich bin sicherlich am meisten stolz, dass ich einen großen Anteil hatte daran, das Werk in der Dominikanischen Republik aufzubauen.
Ja.
Das ist, würde ich sagen, der größte Erfolg.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich war auch schon da und finde auch, dass ihr da wirklich wahnsinnig tolle Arbeit geleistet habt. Und wird es nochmal Besuche in diese Länder geben, auch wenn du jetzt quasi beruflich nicht mehr den Auftrag dort hast?
Ja, auf jeden Fall. Also in der Dominikanischen Republik und in Kuba war ich schon mit meiner Familie. Mhm. Aber jetzt würde ich auch gerne mit meiner Frau mal nach Kolumbien.
Ja.
Nach Südostasien sicherlich auch, weil meine Frau letztendlich in den frühen Kindheitsjahren unseren Sohn mehr oder weniger alleine erzogen. Mhm. Sie saß zu Hause und ich bin um die Welt geflogen. Und naja, salopp ausgedrückt, die möchte auch mal ein bisschen vom Kuchen abhaben.
Das kann ich gut verstehen. Und gibt es abseits der, ich sag mal, ich nenne sie mal Tabakroute, auch noch Destinationen, wo du sagst, jo, das möchte ich auf jeden Fall auch noch mal sehen, da will ich noch mal hin?
Meine Frau und ich, wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir sind begeisterte Segler und sicherlich werden wir das Mittelmeer mal durchkreuzen. Dann habe ich mir ein Rentnerspielzeug gekauft, ein Cabrio. Dann werden wir mal eine Tour durch Italien machen. Also man muss nicht immer um die halbe Welt fliegen.
Nee.
Und gerade bei der geopolitischen Lage im Moment ist das vielleicht auch gar nicht so empfehlenswert.
Ja, und wird es dann trotzdem auch noch hier und da die ein oder andere Zigarre geben? Oder was macht für dich einen guten Genussmoment aus?
Wenn ich mit meiner Frau an Bord sitze, wir haben eine schöne Flasche Rotwein geöffnet und dabei rauche ich eine Zigarre.
Und das ist dann für dich loslassen, entspannen, genießen? Genau. Lieber Stefan, ich wünsche dir von diesen Momenten ganz, ganz, ganz viele in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal wirklich vielen Dank für diese unfassbar spannenden Einblicke in deine Arbeit und wie in deinem Fall ja auch wirklich Leidenschaft eines Tabakeinkäufers, so habe ich es auf jeden Fall empfunden. Ich jedenfalls konnte schon wieder einiges mitnehmen, habe wieder was gelernt und auch ehrlicherweise direkt wieder Fernweh bekommen und direkt Lust loszuziehen. Dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute für deinen Ruhestand. Ich bedanke mich wirklich herzlich für unsere tolle Unterhaltung heute. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Und wenn ihr da draußen zukünftig keine News mehr aus der vielseitigen Welt des Tabaks verpassen wollt, besucht uns gerne einfach mal auf Instagram, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder abonniert am besten auch direkt unser tolles Magazin. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.